Sie hören die Baltische Stunde. Informationen und Musik aus Estland, Lettland und Litauen. Alle vier Wochen dienstagsabends bei Radio WZTV. Ja, Sie hören die Baltische Stunde und hier geht es gleich weiter im Gespräch mit Martinas Levitskis. Musik vor allen Dingen fürs Akkordeon von einem der besten Akkordeonspieler, den es überhaupt gibt, sagen viele. Martinas aus Litauen. Akkordeonmusik mit Orchesterbegleitung, aufgenommen übrigens 2016 in der Siemens Arena in Vilnius. Es gibt auch noch Buchvorstellungen, zum Beispiel ein Buch, hatte ich versprochen, Briefe von Richard Wagner. Das haben wir noch im Programm und ansonsten kann ich nur darauf aufmerksam machen, hier jetzt mal genau hinzuhören. Hören Sie mal genau hin, wer hier mit wem telefoniert. Es ist jedenfalls die Komponistin des folgenden Liedes dran. Aber bitte nicht erschrecken. Ihr eigenes Handy ist es nämlich in diesem Falle nicht, was Sie hier hören. Hier telefoniert Martinas.
Hallo? Oh, hi, babe. I'm all right. I'm actually in the middle of a concert right now in Vilnius.
What?
Listen, Gaga, I really don't care how many likes you have on Facebook by now today.
What?
Listen, sweetie, I am in the concert. I'm kind of busy now. Stop calling me. Stop calling me now!
We'll be right back.
Das hört sich erstmal gut an, dass man nicht unbedingt aus Litauen weggehen muss. Allerdings ist er ja auch weggegangen, nur ist er zurückgekehrt. Ne? Und kann heute von Litauen aus seine Konzerte planen sozusagen und seine Musik machen oder bekannt machen. Ich frage noch mal ein bisschen mehr nach dem deutschen Markt. Was glaubt er, was war das Entscheidende, dass er auch in Deutschland gebucht wird und gerne gehört wird? War das deshalb, weil er in England schon bei bekannten Firmen unter Vertrag stand? Oder warum?
Tai kompleksas dalykų. Pirmiausia, tai jūsų išvardinti. Tikrai turėjo įtakos ir pasirodymai su David Garrett ir darbas su žymia leidyklos kompanija. Bet pastarėjai keli metai, tai viskas vyksta savo pagreičiu. Ir labai džiaugiuosi, kad ypatingai vienas festivalis Vokietijoje mane priėmė taip artimai, kad ten groju kasmet po keletą kartų, tai yra Mecklenburg Vorpommern išpylė. Ir dar labiau džiaugiuosi, kad su šiuo festivaliu ko gero, kad klostysis dar didesni planai artimiausioje ateityje.
Ja, Sie haben wieder recht. Beide Dinge hatten ihren Einfluss sicherlich. Und ja, dafür gab es einen ganzen Bündel von Ursachen, Faktoren. Und das entwickelt sich nach und nach. Inzwischen ist ein Festival Mecklenburger Vorpommern Spiele, wo ich regelmäßig auftrete. Aber in Aussicht sind auch weitere Festivals, in denen ich meine Zukunft sehe.
Ja, da war ja mehr, habe ich gelesen. Ne? Also Schleswig-Holstein Musikfestival, auch in Rostock schon aufgetreten. Also da gibt es schon einige, dass ich heute nicht mehr fragen will, gibt es denn in Deutschland Interessenten, sondern da scheint es Festivals zu geben, die ein Fest einplanen. Schon zu wiederholten Mal. Und jetzt auch diese Woche in Frankfurt das Konzert. Also da, wenn Litauen vorgestellt wird, muss Martinas mit vorgestellt werden, offenbar. Ich lese hier noch ein paar andere interessante Länder, also zum Beispiel Mexiko, Paris, Südkorea sogar. Kommt die Akkordeonmusik denn seinem Eindruck nach in anderen Ländern ähnlich an oder ist das ein ganz anderer Effekt? Ich sag mal, besonders Asien interessiert immer, weil die bekannt sind, Asiaten sind Musikkenner und hören das gerne, aber reagieren vielleicht ganz anders.
Publika visada skiriasi, net nepaisant šalies kultūrinių skirtumų. Keli koncertai Vokietijoje gali turėti visiškai skirtingą atmosferą. Tai tiesiog nuo daugelio faktorių priklausantis dalykas. Bet šiaip tai labai džiaugiuosi vokiečių auditorija, nes visą laiką jaučiuosi čia suprastas. Ar tai būtų šiek tiek lengvesnio pobūdžio programa, ar tai būtų iš tikrųjų pareikalaujantį dėmesio ir susikaupimo programa, visą laiką jaučiuosi čia išgirstas ir įvertintas.
Das Publikum unterscheidet sich jedes Mal. Auch die Konzerte in Deutschland, auch in denselben Städten, sind jedes Mal anders. Und dennoch in Deutschland fühle ich mich immer verstanden, selbst bei leichteren Konzerten auftreten, aber auch bei anspruchsvolleren Musik, die mehr Konzentration verlangt, fühle ich mich doch hier gut verstanden und wahrgenommen und gehört.
Aš manau, taip yra todėl, kad vokiečiai viena iš tų patriarchinių tautų muzikoje. Juk didieji kompozitorių vardai didžiąją dalim jie yra vokiški. Tai pasako daug apie tautą ir apie tai, kiek jie myli muziką.
Ich denke, dass Deutschland eine große Musiktradition hat und viele Namen großer Komponisten sind deutsch. Und das sagt viel über eine Nation aus und über deren musikalisches Gehör und Empfinden.
beim Akkordeon zumindest hört es doch ein bisschen auf mit dem Verständnis. Allerdings spielt er ja viel Bach und Mozart. Von daher, wenn die Leute ins Konzert gehen, um Mozart zu hören und das ungewöhnlich dargeboten bekommen, vielleicht funktioniert das ja. Ich habe jetzt gehört, dass er nicht mehr nur alleine spielt, sondern auch ein kleines Orchester gegründet hat. Das Mikroorchester. Ist das seine Zukunft oder erleben wir ihn weiter alleine auch solo?
Tai dar vienas iš mano bandymų eksperimentuoti ir ieškoti to lakiausio momento, kaip skleisti savo muziką. Tai nuo 2015 metų įkūriau šį styginių instrumentų orkestrą ir manau, kad susikūriau savo didelę prabangą, galėdamas groti labai dažnai savo programą su žmonėmis, su kuriais esu artimas ir scenoje, ir už scenos ribų. Ir tai iš tikrųjų paskatina atrasti, pirmiausia ieškoti, o tada ir atrasti gylį muziko.
Mein Orchester ist ein Experiment. 2015 habe ich ein Streicherorchester gegründet und das ist ein weiterer Versuch, meine Musik noch empfänglicher zu machen, dass sie wirklich viele und jeden erreicht. Mhm. Das ist natürlich ein Luxus und eigenes Programm zu entwickeln mit Leuten, mit denen ich nicht nur musikalisch, sondern auch darüber hinaus nahe bin und so auch bestimmte Tiefe in der Musik erreichen kann.
Reikėtų pradėti nuo priešistorės. Studijuodamas Karališkojo akademijoje, aš labai dažnai pavyzdį imdavau ne iš kitų akordeonistų aplinkui mane studijavusių, bet iš stygininkų, pianistų ar kitų klasikinių, tų tradiciškai klasikinių muzikantų. Ir ta patirtis, besimokant iš jų, nulėmė labai daug mano interpretacinių sprendimų ir techninių sprendimų mano atlikime. Tai nuo to laiko yra susiformavusi savotiška meilė styginiams instrumentams ir muzikavimui kartu su jais.
Man müsste mit der Vorgeschichte anfangen. Oh. Ich habe mich sehr stark von den Streichern inspirieren lassen. Ich habe von ihnen viel gelernt und viel Erfahrung damit gesammelt, auch noch während der Studiumzeit. Deshalb spiele ich teilweise die Interpretation der Streicherpartien und diese Liebe zu den Streichern bestimmt auch, dass es ein Streicherkonzert ist und dass ich gerne mit ihnen zusammenspiele.
Wow, danke für die Erklärung. Das hätte ich so nicht so leicht verstanden.
Tai darbas su šiuo orkestru, aišku, kad aš esu to orkestro įkūrėjas ir vadovas, bet tai yra pastovi laboratorija, kuomet visi ansamblio nariai, orkestro nariai yra įtraukti į muzikinius ieškojimus ir sprendimus. Tai labai džiaugiuosi, kad mes visi lygiateisiškai galime repetuoti ir ruošti programas. Ir aišku, labai džiaugiuosi galėdamas būti to priekyje.
Klar, na klar, ich bin der Leiter des Orchesters. Dennoch, das ist ein musikalisches Labor, wo alle gleichzeitig mitbestimmen. Wir begeben uns alle auf die Suche und finden auch gemeinsam Lösungen. Dennoch freue ich mich manchmal auch da vorne zu stehen und das anzuleiten.
Der Vergleich mit dem Labor gefällt mir gut. Dann weiß ich auch, wie ich Mikroorchester verstehen kann, nämlich mit Mikroskop verbunden, nicht mit Mikroklein.
Būtent todėl ir pavadinime egzistuoja mikro dalelė, kur kiekvienas individas tame orkestre ar ansamblyje yra svarbus. Individualybė čia yra svarbiausia.
Die Individualität zählt sehr viel in unserem Orchester und Mikro steht dafür, für jedes dieser Teilchen oder für jeden von uns.
Gut, wir werden uns bemühen, zumindest in der Baltischen Stunde auch das Mikroorchester bekannter zu machen, nicht nur Martinas am Akkordeon. Eine ganz andere Frage, also weil es ja so viele Titel gibt von Weltmeister des Akkordeons und Popstar und was denn nicht alles geschrieben wurde, ist mir übrigens aufgefallen, die deutsche Presse schreibt ausschließlich positiv. Ich habe überhaupt nichts Negatives gefunden, also wenn, dann sogar überschwänglich, wie eben Weltmeister oder Popstar. Ne? Aber ich habe auch noch gefunden, Tourismusbotschafter. Was ist das für eine Funktion? Oder gibt es das überhaupt? Ist das richtig, dass es da irgendwie so ein Angebot gab oder eine Zusage von ihm, dass er für Litauen im Tourismus wirbt? Oder ich weiß nicht, wie man das verstehen kann.
Vėlgi, aplinkybės. 2013 metais Lietuva buvo perėmusi pusėj metų pirmininkavimo Europos Sąjungai. Ir kaip tik tą dieną, kuomet tai vyko, aš išleidau savo albumą. Tai kartu su turizmo departamentu ir atsakingom institucijom Jungtinėje karalystėje mes sudarėm tokį susitarimą, kad kuriam laikui aš atstovausiu Lietuvą kaip Lietuvos turizmo ambasadorius.
Das war ein Zufall. 2013 hat Litauen den EU-Vorsitz übernommen und sein Album ist genau an dem gleichen Tag rausgekommen. Das vergrößerte vielleicht die Aufmerksamkeit und die Großbritanniens Institutionen sind auf ihn zugegangen, ob er nicht der Tourismusbotschafter von Litauen in Großbritannien werden möchte.
In Großbritannien, okay, das ist ja verständlich. Ja. Alles klar, also ich muss jetzt nicht im Rahmen des Musikfestes hier zum Beispiel erwarten, dass bei seinem Konzert irgendwelche Tourismuswerbung ausliegt, weil er der Tourismusbotschafter ist. Also man kann das ja sehr, sehr unterschiedlich auffassen. Und es gibt ja auch im Moment viele Diskussionen um die Tourismuswerbung von Vilnius. Also davon ganz abgesehen, das ist ein ganz anderes Thema. Auch damit hat er dann nichts zu tun, bin ich aber fast froh, muss man darüber nicht diskutieren. Kann ich vielleicht noch die letzte Frage stellen, die außerhalb meines Kenntnisbereiches ist. Ich habe noch gelesen, dass es jetzt immer mehr Spezialisierung auf ganz bestimmte Akkordeons gibt. Dass er ganz spezielle Akkordeons spielt oder vielleicht sogar zur Verfügung bekommen hat, um darauf zu spielen. Also bei Geigen kennt man das ja, das sind teilweise ganz alte. Ja, genau. Ne? Also einen Namen habe ich mir aufgeschrieben, ein Bayam 58P, ich kenne es nicht. Sind das wirklich, gibt es da so große Unterschiede bei den Akkordeons?
Tai pirmiausia, pradėkime nuo istorijos, nors tai ir paskutinis klausimas, bet išsiplėsiu truputėlį. Akordeonas pirmą kartą užpatentuotas buvo Austrijoje, Vienoje, 1829 metais. Ir tuo metu, kai jis buvo sukonstruotas, tai buvo maža, primityvi muzikinė dėžutė, kuri turėjo vos keletą tonų, bet buvo patogi nešiotis ir akomponuoti dainoms bei šokiams.
Das ist vermutlich die letzte Frage, dennoch muss ich ein bisschen weiter ausführen. Dieses Instrument wurde in Wien 1829 patentiert und das war ein primitives Kästchen mit ein paar Tonarten, um Tanzen, Tanzmusik zu machen.
Ir dažnai yra sakomas epitetas apie akordeoną, kad tai yra senovinis, pasenęs, išėjęs iš mados instrumentas, bet čia istoriniai faktai byloja ką kita, tai yra daug jaunesnis instrumentas už smuiką ar fortepioną.
Das Vorurteil ist oft, dass es so ein altmodisches Instrument ist, aber die Fakten erzählen was anderes, nämlich, dass es ein relativ junges Instrument ist, viel jünger als Geige.
Ir kadangi jis buvo toks patogus nešiotis ir akomponuoti dainoms ir šokiams, jis labai greitai paplito po pasaulį ir tapo tiesiog tautų instrumentų, įvairių tautų liaudės instrumentų. Tai lėmė ir tą faktą, kad ilgainiui instrumentui tobulėjant mechaniškai jie tapo labai skirtingi priklausomai nuo tų tautų.
Das war ein sehr bequemes Instrument und verbreitete sich unglaublich schnell in verschiedenen Völkern. Und dadurch sind, weil das große regionale Unterschiede entstanden.
Šiandien mes turime labai daug atšakų akordeono. Giminingi instrumentai akordeonui gali būti laikomi vargonai, harmonika, bandoneonas, lūpinė harmonikėlė. Na ir galiausiai kalba pakryps apie klassikinį koncertinį akordeoną.
Also die verwandten Instrumente sind sogar die klassische Orgel, Bandoneon, Mundharmonika sogar. Und wenn wir jetzt auf die Konzertakkordeone zu sprechen kommen.
Ir netgi 21-ame amžiuje po beveik 200 metų tobulėjimo, netgi ir koncertiniai akordeonai vis dar skiriasi vienas nuo kito, kiekvienas individualiai ir priklausomai nuo šalių vėlgi, nes esti skirtingų klaviatūrų sistemų ir kiekvienas instrumentas tampa labai individualiu. Dar reikėtų pabrėžti ir tai, kad tie koncertiniai instrumentai yra surenkami rankomis, juos gamina žmogaus rankos, tai natūralu, kad kiekvienas instrumentas yra individualus.
Na, wenn ich darf, und dass es auch unterschiedliche Konzertakkordeone gibt, sind sie sehr individuell, weil sie per Handarbeit entstehen. Und da es nicht maschinell erstellte Instrumente sind, sind sie ja sehr individuell.
Jedes Instrument hat seinen eigenen Individuum. Klang, sagt man dann immer, ja, genau.
Ir aš turiu du koncertinius akordeonus, kurių netgi pats negaliu taip greitai kaitalioti. Man reikia laiko priprasti ir prie vieno, ir prie kito.
Selbst ich habe ich zwei Konzertakkordeone und ich kann die nicht in jedem Augenblick wechseln. Ich brauche Zeit, um mich an die zu gewöhnen.
Ah, okay.
Thank you.
Also es liegt nicht daran, ob man nun ein Stück von Mozart oder von Lady Gaga spielt.
Priklauso ne nuo muzikos tipo, kurį pasirinkote?
Taip, priklauso ir nuo muzikos tipo, nes be tų dviejų turiu dar ir trečią instrumentą, kurį labai retai kada išsitraukiu iš futliaro, ir tai yra tas instrumentas skurtas specialiai man groti toms pop dainų aranžuotėms. Tai to beveik ir nevyksta, bet taip, ir nuo muzikinio žanro tai priklauso, kuriuo instrumentu aš groju.
Ja, Sie haben recht, absolut. Das hängt auch von dem Genre ab. Und tatsächlich, jetzt komme ich drauf, dass ich auch noch ein drittes Instrument habe, das ich ganz selten benutze, das tatsächlich für diese populäre Musik und für mich gebaut wurde.
Okay. In Litauen gebaut wurde oder in Österreich?
Visi mano instrumentai yra pagaminti Italijoje. Ir jie visi turi Pidžinį vardą, tai yra ko gero viena geriausių klasikinių instrumentų gamybos šeimų, turėčiau pasakyti, nes tai yra šeimininiai verslai.
Das ist bis heute die besten oder Instrumente sind im, werden von Familien hergestellt und sind in familiären Besitz und seine Instrumente, die von Martinez werden in Italien von Bigini hergestellt.
Ja, super, wir freuen uns für diese italienische Familie, die wahrscheinlich schon ganz lange Akkordeons baut. Hoffen trotzdem, dass Litauen auch mal eine Akkordeon-Tradition bekommt. Ne? Vielleicht könnte er da noch was tun, dass Ich weiß nicht, ob das unbedingt so enden muss, dass jetzt auch in Litauen Akkordeons gebaut werden, aber gut. Ich versuche mir übrigens immer noch vorzustellen, welches Instrument genau er mit 3 Jahren in der Hand gehabt hat. Ob das klein war oder so ein riesiges Teil.
Tradicija yra ir ganėtinai gaji. Aš manau, kad Europoje lietuviai yra vieni aktyviausių akordeonistų. Kartu su Balkanų šalimis, Lenkija, Skandinavija ir Vokietija taipogi. Galbūt Vokietijoje tai nėra taip plačiai girdima, bet akademinės muzikos pasaulyje akordeonas čia yra stiprus.
In Litauen gibt es ganz lebendige Tradition. Es gibt viele führende europäische Akkordeonspieler sind Litauer, aber auch die anderen kommen aus Balkan, Polen, aber auch Deutschland.
Gut, dass ich da nochmal nachgefragt habe. Das ist, für die deutschen Hörerinnen und Hörer ist es ja nicht ganz selbstverständlich, weil die litauische Musik nicht so kennen. Also haben wir nochmal festgehalten, dass es auch in Litauen Akkordeonspieler gibt. Nicht nur Martinez, sondern noch viele mehr. Und neue Festivals, die zum Beispiel mit Hilfe von Martinez jetzt veranstaltet werden, sodass man auch gerne Litauen besuchen kann. Nicht nur ihn selber erleben, sondern vielleicht auch auf einem Festival ist, was er mitorganisiert hat. Und wenn ich das richtig gelesen habe, auch litauische Kultur im Ausland hilft zu verbreiten und bekannt zu machen. Dazu tun wir jetzt auch einen Schritt, indem wir zumindest mal die Baltische Stunde dazu benutzen, das vorzustellen. Und zum Abschluss würde ich gerne noch dieses schöne Zitat aus der deutschen Presse vorlesen. Ich weiß nicht, ob man das übersetzen kann, aber das ist dermaßen, ich habe ja schon gesagt, dass alles so positiv ist, aber diese Formulierung finde ich schon beinahe, das kann man nicht mehr übertreffen. Zitat Hamburger Abendblatt: So viel Charme ist kaum auszuhalten. Dazu dieses fröhliche Blitzen aus den Augen, dieser unbändig lockige Haarschopf, der Übermut. Und wenn der Junge dann noch in die Knöpfe und Tasten greift, sind nicht nur die Frauen, dann sind alle hin. Damit kann man doch gut sich die Musik anhören und sich ihn dann vorstellen, wenn man ihn noch nicht kennengelernt hat. Das hört sich doch gut an. Also mit dieser Vorstellung möchte ich gerne, dass die Leute jetzt auch, nachdem sie die Baltische Stunde gehört haben, in ein Konzert von Martinez gehen. Adieu und danke für das Gespräch. Also vielen Dank, Adieu.
Adieu, Jungs. Thank you.
Ich möchte noch auf zwei kleinere Buchprojekte aufmerksam machen. Kleinere in dem Sinne, dass sie erstens im Ergebnis ein etwas schmaleres Büchlein ergeben haben und andererseits die zentralen Themen der Baltischen Stunde nur am Rande streifen. Eines davon ist herausgegeben von Ulrike Eichhorn, erschienen in der Edition Eichhorn mit dem Titel Liebes Minel. Briefe des Kapellmeisters Richard Wagner an seine Frau. Das Buch hat 124 Seiten, kostet im Handel 12,99 €. Richard Wagner war 2 Jahre lang zwischen 1837 und 1839 Kapellmeister am Städtischen Deutschen Theater in Riga. Das wissen Musikliebhaber natürlich, Wagnerianer erst recht. Und heutige Touristen lernen es kennen, wenn sie den Wagner-Saal und die Richard-Wagner-Straße in Riga sehen. Allerdings war Wagner ja kein Künstler, der den Höhepunkt seines Schaffens in Riga gehabt hätte. Im Gegenteil, er war, abgesehen davon, dass er ständig hoch verschuldet war und vor seinen Gläubigern floh, damals noch recht unbekannt. Gut, er komponierte die Oper Rienzi in Riga und der Legende nach entstanden auf der stürmischen Seereise zurück aus Riga die ersten Ideen für den fliegenden Holländer. Aber wirkliche künstlerische Erfolge feierte er ja woanders. Daher kann auch das vorliegende Buch, in dem Briefe an seine Frau wiedergegeben sind, bezüglich Riga nur einen kleinen Ausschnitt bieten. Diejenigen, die Wagners Privatleben bisher vielleicht noch nicht kannten, bietet es aber einen guten Einstieg. Wenn ich mich nur fixiere auf konkrete Riga-Bezüge, dann sind es die Seiten 19 bis 38 in diesem Buch. Dies beginnt bei den sich verschlechternden Arbeitsverhältnissen für Wagner in Magdeburg. Minna bemüht sich in Königsberg für Richard um eine Stellung. Beide fuhren dann nach Memel, dem heutigen Klaipeda, und erhielten dort die Zusage, dass Richard als Musikdirektor in Königsberg arbeiten konnte. In Königsberg heirateten die beiden am 24. Oktober 1836. Am 1. April 1837 trat Wagner seine Stelle in Königsberg an, aber das Theater machte nicht genug Umsatz und die Mitarbeiter mussten vorübergehend auf ihre Gehälter warten. Minna reiste derweil aus Dresden ab, Wagner musste sich Geld leihen, um hinterherfahren zu können. Mitte August 1837 traf Wagner in Riga ein, um dort seinen Anstellungsvertrag als Musikdirektor zu erfüllen. Inzwischen gab es bereits Unstimmigkeiten im Verhältnis zu Minna, untreue Vorwürfe und mehr. Am 19. Oktober folgte Minna aber Richard nach Riga. Auch Amalie, Minnas Schwester, war mitgekommen und konnte dort als Sängerin arbeiten. Nun gerieten aber die Schwestern zeitweise in Streit, Amalie verliebte sich und so konnte Wagner mit seiner Frau in eine andere Wohnung ziehen. Das Rigaer Theater gastierte im Sommer 1838 auch in Mitau, Lettisch Jelga war, und alles schien gut. Aber dann ging Theaterdirektor von Holtei weg aus Riga und Wagner verstand sich mit dem übrigen Personal des Theaters nicht so gut, dass er Chancen gehabt hätte, Nachfolger zu werden. Wagner bewarb sich daraufhin in Paris und fasste den ziemlich spontanen Entschluss, aus Riga abzureisen. Ohne Pass, mit einer Expresskutsche Richtung Westen. Sie mussten die russischen Grenzposten umgehen, nahmen aber auch ihren Hund, einen Neufundländer, aus Riga mit. Im Bemühen, Königsberg zu vermeiden, wählte der Kutscher unglücklicherweise schlechte Wege und es kam zu einem Unfall. Die zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schwangere Minna wurde unter der Kutsche begraben. Sie mussten für einige Tage in einem Bauernhaus Zuflucht suchen, bevor dann auf See auch noch Sturm und Gewitter auf sie warteten. All dies lässt sich im vorliegenden Buch gut nachlesen, gestützt auf Zitate aus Wagners Briefen und Berichten von Zeitzeugen. Also, trotz der Einschränkung, dass der Rest des Buches nichts mit Riga oder den baltischen Staaten zu tun hat, eine lesenswerte Entdeckung für Musikfreunde und Liebhaber der Kulturgeschichte der damaligen Zeit. Das Buch heißt Liebes Minel, Briefe des Kapellmeisters Richard Wagner an seine Frau. Erschienen in der Edition Eichhorn. Das Buch hat 124 Seiten und kostet im Handel 12,99 €. Ein weiteres kleines Buch ist im Wallstein Verlag erschienen. Es stammt von Malgorzata Czernet und heißt Das Bild des Tzaddik. Das Buch hat 64 Seiten und kostet im Handel 12,90 Euro. Auch die Thematik dieses Buches hat nur am Rande mit den baltischen Staaten zu tun. Zum einen, weil die Autorin eine polnische Schriftstellerin ist. Das Thema, das sie uns hier präsentiert, ist ein Beispiel für das weit verzweigte und traditionsbewusste Leben jüdischer Familien in Osteuropa. Das beschriebene Geschehen spielt hier in der Region Polesien, einem großen Sumpfgebiet, das im Mittelalter zur Kiewer Rus und später dann zu Polen-Litauen zählte. Allein die familiären Zusammenhänge, die hier ausgebreitet werden, sind unglaublich faszinierend zu lesen und versetzen gleichzeitig in Erstaunen. Wie vernetzt, wie weit verzweigt doch Kontakte und geschäftliche Zusammenhänge sein konnten in der Zwischenkriegszeit. Es wird unter anderem erzählt von Jakob Eliasberg, der in Riga am Polytechnikum studiert hatte und später in Pinsk ein Unternehmen der Holzbranche betrieb. Es gab schreckliche Zeiten in Pinsk und es gab bessere. 1926 war offenbar ein glückliches Jahr für die junge Familie Eliasberg. Erzählt wird hier auch von der Geschichte der Flößerei. Mit welchen Methoden sie betrieben wurden, also zum Beispiel mit den Stakern, die mit Stangen über die Flöße laufen und sich so vom Grund abstoßen. Oder von der Kunst, richtig Anker zu setzen, um die Holzlast flussaufwärts zu transportieren. Eliasberg prägte diese Geschichte der Flößerei mit, indem er die Idee aufnahm, den Holztransport auch mit Dampfschiffen bewerkstelligen zu können. Erlen waren am besten zur Produktion von Sperrholz und Eliasberg dringt auf der Suche nach diesem Rohstoff auch in abgelegene Winkel vor. Er, der wie gesagt am Polytechnikum in Riga studiert hatte, fand unter diesen Bekannten aus Riga später auch Geschäftspartner. Auch über eine Betriebsführung mit jüdischen Angestellten und Arbeitern kann man hier nachlesen. Jedenfalls über die Art, wie Eliasberg es machte. 1915 musste er damit fertig werden, dass die Deutschen die Fabrik geplündert hatten und alles Erlenholz, Furnier und Sperrholz nach Deutschland abtransportiert hatten. Eliasberg entwickelte ein Gespür dafür, was die jüdische Belegschaft braucht, um wieder mit Energie und Motivation an die Arbeit zu gehen. Er wollte keine orthodoxen Christen einstellen, weil er fürchtete, von diesen könne er nur Unruhen mit nationalistischem Hintergrund erwarten. Eliasberg erhöhte die Arbeitsproduktivität der Arbeiter und deren Löhne. Er baute Toiletten mit fließend Wasser, stellte den Vorschriften entsprechende Arbeitskleidung zur Verfügung und schickte seine Brüder in andere Länder, um Absatzmärkte zu erkunden. Er gibt seinen Arbeitern günstige Kredite, verkauft ihnen Holz zu Fabrikpreisen und lässt Obstbäume pflanzen. Aber es gibt auch dunkle Zeiten und ab 1937 wird es auch für die Fabrik von Eliasberg sehr viel schwieriger. Das Buch erzählt auch von dem US-Amerikaner Henry Morgenthau, enger Mitarbeiter von Präsident Wilson, der unter anderem antisemitische Ausschreitungen in Osteuropa untersuchen sollte. Das Buch beginnt mit einer Besuchergruppe aus Israel, die in Pinsk nach Spuren jüdischen Lebens sucht. Da müssen sie schon sehr genau hinschauen, denn schon unter Kuschow wurden die Reste des alten jüdischen Friedhofs beseitigt. Wir lernen, dass es hier einmal 219 Gräber gab von Juden mit sehr verschiedenen Herkunftsorten, darunter auch 65 aus Kaunas. Als die Besuchergruppe wieder abgefahren ist, übertönen wieder die lauten Geräusche des Alltagsverkehrs das stille Erinnern, das mithilfe dieses Buches auch den Leserinnen und Lesern möglich wird. Das Buch heißt Das Bet des Tzaddiks. Die Autorin ist Malgorzata Czernat. Das Buch hat 64 Seiten, ist bei Wallstein erschienen und kostet im Handel 12,90 Euro. Die baltische Stunde geht ihrem Ende entgegen. Ich bedanke mich bei Martinas für das ausführliche Gespräch. Die Musik hören wir ja die ganze Zeit hier heute in der baltischen Stunde. Wer Gefallen daran gefunden hat, kann auch auf martinasmusic.com nachschlagen. Nur auf die Schreibweise achten. Martinas mit Y, Martinas Music in einem Wort und dann .com im Internet. Dort gibt es sehr viel mehr über Konzerte, CDs und andere Dinge rund um Martinas Levitskis. Danke auch an Julita Rolf. Mit ihrer Hilfe haben wir hoffentlich alles verständlich gemacht zwischen Litauisch und Deutsch, was zu sagen war. Die Aufnahmen, die zu hören waren, wie gesagt, aufgenommen 2006 in der Siemens Arena in Vilnius. Die Musikkenner werden es ja vielleicht erkannt haben, von Mozart über Vivaldi, Tschaikowski, Schostakowitsch, Rossini, Verdi, Johannes Brahms bis zu Lady Gaga und Sting war alles dabei. Es gibt da eine wunderschöne DVD, sehr zu empfehlen. Und ich sage dann auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung. Die kommt am 23. Oktober. Am 23. Oktober natürlich ein Dienstag wieder ab 19 Uhr. Dann gibt es eine neue, frische Ausgabe. Und wer bis dahin sich ein paar schöne Stunden in Estland, Lettland oder Litauen machen möchte, der sei herzlich dazu eingeladen. Am Radio oder auch im Internet dann wieder die baltische Stunde am 23. Oktober. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Albert Kaspari. Thank you.